Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast eine Frau, die mit einem Zackenbarsch sprach und ihr Leben komplett veränderte. Maggie Gschnitzer ist Umweltaktivistin, Filmemacherin, Tauchlehrerin und Gründerin der Sanus Planet Foundation. Und ich habe sie auf dem Podfluencer Festival getroffen und gleich mal eine Folge mit ihr aufgenommen. Und sie nimmt uns in dieser Folge mit in die Tiefen der Ozeane, ja? Und in die Tiefen ihrer eigenen Geschichte. Vom Kampf gegen Geisternetze und illegalen Walfang über ganz persönliche, harte Schicksalsschläge bis hin zur Gründung einer eigenen Stiftung. Ja, Maggie zeigt uns, wie man aus Schmerz Hoffnung machen kann und warum jeder einzelne von uns eben Teil der Veränderung ist. Es war ein Gespräch über Mut, Verantwortung und das, was eben wirklich irgendwo zählt. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Folge und hier ist jetzt für euch Maggie Gschnitzer. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute in einer besonderen Folge, nämlich der Podfluencer Live-Folge quasi. Wir sitzen hier im wunderschönen München und haben jetzt die Zeit genutzt und haben uns gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal spontan hier eine Folge auf mit der wunderbaren Maggie. Maggie, schön, dass du da bist. Wir haben es vorhin im Workshop gelernt, man soll auf keinen Fall seinen Gast sich selber vorstellen lassen. Da wir uns jetzt aber noch nicht so lange kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, mega gerne. Und das ganz kurz ist auch immer so schwierig.
Ja, genau.
Weil es sind so viele Sachen, die wir alle machen. Also ich bin die Maggie, ich bin aus Südtirol. Mein richtiger, langer, ganzer Name heißt Magdalena Gschnitzer. Und ich setze mich seit über 13 Jahren für Umweltschutz, Meeresschutz, Tierrechte und Menschenrechte ein. Und habe 2 Bücher geschrieben, habe viele, viele Vorträge und Workshops in Schulen gemacht, vor allem zum Thema Plastikvermeidung. Meeresschutz, wie kann ich hier in Südtirol bei mir zu Hause dann auch was tun für die Meere, die ja weit weg sind. Ich bin selber Filmerin auch und habe eine Foundation gegründet, die Sanus Planet Foundation, zu der ich ja auch einen Podcast mache und genau deswegen bin ich auch heute hier beim Podfluencer Event. Und ich habe eine Foundation, mit der wir ganz viele Non-Profit-Organisationen unterstützen, finanziell, die wirklich Unterstützung brauchen. Und so kam das eine zum anderen. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Themen mit dabei. Ich mache viele verschiedene Themen oder Projekte. Und ich glaube, wir haben sehr viel Stoff, über das wir sprechen können. Also du darfst gerne aussuchen, was dich am meisten interessiert.
Ja, wir hatten schon kurz gesprochen, es soll heute um Meeresschutz einfach mal gehen. Also was hast du generell, du hast ja super viele, wie lange bist du jetzt schon aktivistisch unterwegs?
Seit 13 Jahren.
13 Jahre schon, wow.
Tag und Nacht,
also wirklich intensiv. Wie alt warst du, als du angefangen hast?
28. So?
Aber das ist eigentlich relativ spät, oder? Ist es spät für, weil viele steigen ja schon wirklich früh ein mit Aktivismus, oder?
Ja, heute ist es wahrscheinlich spät. Damals, als ich 28 war, war es nicht so spät. Da war es eigentlich ganz ein gutes Alter oder so ein mittleres Alter. Halt.
Normales Alter.
Normal. Und heute, glaube ich, werden die meisten eher so um die 20 rum, ja? Oder sogar noch jünger.
Ja, gerade ne, mit Fridays for Future und Co. fängt es ja schon in der Schule mittlerweile an. Aber lass uns Meeresschutz. Ja. Wie hat es angefangen, der Meeresschutz bei dir? Fangen wir doch mal so an.
Ah ja, voll gern. Da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Mich hat ja ein Fisch dazu gebracht, Aktivistin zu sein.
Und Nemo.
Nemo, nein, das war kein Nemo, das war ein bisschen ein größerer Fisch. Das war ein Grouper, war das, ein Zackenbarsch. Der war so 1,5 Meter groß, fast so groß wie ich. Und ich war damals einfach Urlaubstaucherin in Thailand und habe dann bei einem Tauchgang so einen Zackenbarsch gesehen, der sich ganz komisch bewegt hat. Und der kam nicht vor, nicht zurück. Und der blieb immer am gleichen Fleck, aber hat die ganze Zeit gezappelt und ich wusste nicht, was da abgeht. Und habe ihn jetzt dann genauer anschauen wollen und bin dann hingeschwommen und habe gesehen, dass er in einem Geisternetz gefangen ist. Und Geisternetze sind die Netze, die ich damals gar nicht kannte, die beim Fischen verloren gehen. Ich habe damals selber Fisch gegessen und hatte keine Ahnung, was es auslöst. Also wirklich meinen eigenen Lebensstil gar nicht hinterfragt. Dachte immer, ich liebe Tiere, habe sie zugleich aufgegessen. Heute denke ich mir, ja, es ist irgendwie komisch und beißt sich ein bisschen, gell? Und dann wollte ich dem Tier helfen, dem Fisch, und ihn aus diesem Netz raus befreien. Und ich habe nichts mitgehabt, keine Schere, kein Messer, gar nichts und auch keine Erfahrung. Und habe mir dann gedacht, boah, wie geht das, wie mache ich das? Ich habe richtig angefangen zu heulen unter Wasser. Meine Tauchmaske hat sich mit Wasser gefüllt, wirklich vorm Weinen, weil ich gemerkt habe, hey, der leidet meinetwegen. Ich habe das Netz nicht ins Meer geschmissen, aber ich bin mitbeteiligt mit meinem Lebensstil, dass diese Netze überhaupt im Meer drin sind. Und musste dann aus dem Wasser raus, weil irgendwann geht ja die Luft aus. ist halt so beim Tauchen, gell? Und dann bei der Pause habe ich mir echt überlegt, kann ich jetzt einfach auf einen anderen Tauchgang, in einen anderen Tauchspot hingehen und so tun, als würde mich das nichts angehen. Und habe gewusst, nein, das geht gar nicht, das kannst du vergessen, ich muss jetzt was tun. Und dann habe ich alles in Bewegung gesetzt, habe wirklich das ganze Tauchboot dazu animiert, wieder am gleichen Tauchgang hinzugehen, den Fisch zu befreien. Das haben wir dann gemacht. Beim zweiten Tauchgang haben wir Messer und Schere mitgenommen, logischerweise, haben wir diesmal ausgerüstet und haben den Fisch befreit, haben das Netz mitgenommen, was wir konnten. Der Fisch war sofort frei, der hat sich dann unter den Korallen drin versteckt und ich habe gedacht, der Tag kann gar nicht besser werden, weil es war so ein schönes Gefühl. Aber ich habe mich total getäuscht, weil so 100 Meter weiter, als wir schon weiter geschwommen sind, mit dem Netz unterm Arm, kommt auf einmal der gleiche Fisch mit seinen kaputten Kiemen hinter uns her, schwimmt neben mir mit, Seite an Seite mit mir mit und schaut mir direkt in die Augen.
Wow,
und der Moment hat mir einfach aufgezeigt, ich weiß jetzt, warum ich überhaupt auf dieser Welt bin. Ich habe ja bis ich 28 war keine Ahnung gehabt, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Also es gibt ja Menschen, die haben wirklich mit zehn Jahren wissen die schon, was sie mal irgendwie tun wollen. Ich habe immer die ganze Zeit gewechselt, weil ich nie wusste, was ist es eigentlich, wofür ich wirklich brenne. Und der Fisch, der hat es mir halt aufgezeigt. Und seit dem Moment setze ich mich ein.
Das war so der auslösende Moment, so der den ersten Stein für deinen Weg im Meeresschutz gelegt hat. Wie ging's dann weiter? Also, du hast dich ja für Haie eingesetzt, für Delfine, für Korallen. Wie war so der erste Schritt dann in die, also richtig Aktivismus ist, also von ich habe mal einen Fisch aus einem Geisternetz befreit zu ich bin auf irgendwelchen Sea Shepherd Booten unterwegs und jag in Anführungsstrichen Walfänger, japanische. Ist ja nochmal ein Weg, ne?
Ja, ist ein Weg, gell? Ja, ich habe mich zuerst mal als Tauchlehrerin ausbilden lassen, damit ich sicherer tauchen kann, um Geisternetze aus dem Meer rauszuholen, weil da brauchst du einfach mehr Sicherheit, da brauchst du Wissen, du musst einfach sicher tauchen können, weil es kann auch gefährlich sein, wenn du irgendwo hängen bleibst oder so. Und ich wusste, ich möchte Geisternetze aus dem Meer rausholen und ich möchte über dieses Thema einfach auch sprechen. Deswegen brauche ich mehr Wissen dazu. Und dann habe ich während der Reise als Tauchlehrerin sozusagen habe ich auch Sea Shepherd kennengelernt und habe mir gedacht, boah, da möchte ich gerne mithelfen. Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Und dann gab es die Kampagne auf den Färöerinseln, die hieß damals Operation Grindstop. Es werden ja heute noch Pilotwale. Grindadrab heißt es. Ja, okay. Die Grindwale, Pilotwale heißen die. Und die werden heute noch gejagt auf den Färöern. Und ich wusste damals schon, das ist ja ein Thema, wenn ich als Südtirolerin, ich komme ja aus Südtirol, auf die Färöer gehe und einfach mit dem Finger auf die Leute zeige und sage, ihr seid die bösen Walfänger, das wird nichts ändern. Und das ist auch, glaube ich, nicht mein Recht zu tun, weil wir in Südtirol haben genügend andere Probleme. Mit Speck zum Beispiel, weil 7 Millionen Hammel jedes Jahr verkauft werden und nicht mal ein Mini-Bruchteil davon wirklich aus Südtirol kommt. Also da könnte man auch da ansetzen. Habe ich dann natürlich auch mit der Zeit gemacht. Aber wichtig ist, dass nicht mit den Fingern auf die Leute zeigen, sondern die Menschen aufmerksam machen darauf, warum diese Tiere so wichtig sind, warum wir sie alle brauchen, warum sie die Meere eigentlich schützen und warum wir sie brauchen, um selbst zu überleben. Mhm. Und das ist das, das ist diese Verbindung oder dieses Wissen die Verbindung zum Wissen, sagen wir es mal so, das unseren Blick auf diese Thematik ändern kann. Und wenn ich dann mit den Menschen auf den Färöerinseln gesprochen habe, erklärt habe, versucht habe zu erklären und auch gezeigt habe, ich bin nicht hier, um mit dem Finger auf euch zu zeigen, ich bin nicht hier, um euch da irgendwo ins Eck zu stellen oder so und ihr seid die Bösen, sondern ich bin einfach hier, weil ich die Tiere schützen will und weil ich euch aber auch erzählen will, warum die so wichtig sind. Und da hat es dann angefangen, dass Menschen dir auch zugehört haben. Das war sehr spannend. Aber ich habe mich zwischen Wale und Walfänger gestellt damals, weil wirklich.
Also richtig im Wasser, weil die werden so von den Booten, glaube ich, in diese Küsten.
Ja, genau.
Oder an die Küste, in diese Scheren oder was auch immer getrieben da. Und dann quasi geknüppelt oder gemessert und.
Abgemetzelt. Das ist echt eine Metzlerei.
Ja, das ist wirklich, also wenn man sich die Bilder anschaut, das ist ja komplett rot.
Es ist
das ganze Wasser ist ja rot, voller Blut und.
Ja, ich meine, es ist logisch, wenn man ein Tier schlachtet, das so groß ist, da verliert es viel Blut und im Wasser verbreitet sich das Blut. Es ist ein brutales Bild, das aber jeden Tag im Schlachthof bei uns hier genauso passiert. Da sehen wir es halt nicht so, ist halt im Schlachthof hinten drin irgendwo. Mhm. Aber oben sieht man es halt, dann sieht man die Bilder, dann schaut es nochmal brutaler aus. Aber auch die Schlachtung selber ist schon ziemlich brutal. Da werden die Babys geschlachtet, die schwangeren Tiere, alle. Es werden nicht 5 Tiere geschlachtet, weil man irgendwie das Fleisch braucht, sondern es wird der ganze Bot, die ganze Delfinschule abgeschlachtet. Alle. vom ersten bis zum letzten.
Und warum? Also wenn es nicht wegen dem Fleisch oder Ernährung ist?
Ja, früher war es das Fleisch. Man hat wirklich damit überleben können auf den Färöerinseln.
Dann ist es ja noch verständlich.
Dann ist es ganz eine andere Nummer, genau. Ja. Ich bin da ganz genau so, ich brauche kein Fleisch essen, um zu überleben. Also kann ich leichter darauf verzichten. Andere Menschen könnten darauf angewiesen sein. Früher war das auf jeden Fall so. Heute ist es nicht mehr so. Auf den Färöerinseln hast du einen richtig hohen Lebensstandard. Also es braucht kein Mensch mehr Pilotwale essen. Es ging ja auch anders. Und ja, da gibt es ganz viele auch Studien dazu, dafür, dagegen, hin und her. Ich finde einfach, die Zeiten verändern sich auf der Welt. Das heißt, wir dürfen wirklich auch lernen zu verstehen, dass an bestimmten Traditionen festzuhalten, könnte uns die Zukunft kosten. Mhm. Und da hört es bei mir einfach auf, dass wir alles mit Tradition entschuldigen. Und darum geht es halt, dass wir lernen, hey, die Welt verändert sich. Und wenn wir von Wale sprechen, ganz ehrlich, Wale sind die besten Klimaschützer, die wir haben. Die sind die coolsten überhaupt, weil die machen was Cooles, das uns allen hilft. Es klingt jetzt komisch, aber Wale müssen halt auch aufs Klo, die kacken. Und wenn die kacken, dann kommt ein riesengroßer Haufen raus und das ist Nährstoff für Plankton. Mhm. Und das Plankton produziert den größten Teil unseres Sauerstoffs.
Quasi der Startpunkt für alles Weitere, was im Meer und sowas passiert. Ja. Mhm. Aber wie kam es, dass du, weil wenn man viele Aktivisten so sieht, dann ist es oft genau das, was du sagst, dieses Fingerpointing, dieses Hey, hört auf, das zu machen, nicht machen. Veganer sind dafür bekannt, dass sie immer sagen, du böser, böser Fleischfresser, hör auf, das zu essen, du killst unsere Umwelt. Mhm. Wieso warst du nicht am Anfang so? Also wieso hast du gesagt, nee, da gibt es bestimmt Gründe, warum die das machen, lasst uns mit denen reden. Und vielleicht auch, wie gut hat es funktioniert?
Ja, ich bin, glaube ich, generell nicht unbedingt so ein fingerzeigender Mensch. Oder ich versuche es wenigstens nicht zu tun, weil ich glaube, dass das immer nur Wände aufzieht. Das heißt, Menschen hören dir nicht mehr zu. Und wenn ich dran denke, was meine große Vision ist, und die ist richtig, richtig groß, dann hilft mir das Fingerzeigen halt eben nicht. Und wenn ich das erreichen will, was ich erreichen will, dann darf ich selber lernen, wie ich das auch erreichen kann. Und diese große Vision, die ich habe, die geht mit Fingerzeigen niemals. Mhm. Und das alleine hilft mir schon dabei, dass ich nicht in diesen Fingerzeigmodus reingehe. Mhm. Oder versuch's zumindest. Ich versuch's nicht zu tun. Zu Beginn war ich schon so, ich war eher ein bisschen so sauer auf mich selber, weil ich 28 Jahre wirklich drauf geschissen habe, was ich einkaufe und was es auslöst. Und da war ich schon auf mich selbst irgendwo ein bisschen zornig. Und dieser Zorn, dieser innere, diese Wut manchmal auch, die ist sicherlich ein bisschen mitgeschwungen. Auch wenn ich versucht habe, nicht mit dem Finger zu zeigen, irgendwo war sie schon unterschwellig ein bisschen dabei. Und mittlerweile merke ich, ich habe so viel dazugelernt, vor allem als ich begonnen habe, die Frage zu stellen, warum Menschen tun, was sie tun. Jetzt auf den Färöern hat es viel mit Tradition zu tun und mit dem, dass Menschen halt daran festhalten, was sie kennen, also Gewohnheiten und so.
Vergleichbar mit vielleicht Stierkämpfe, Spanien, zum Beispiel, ja, genau. Bullentreiben und sowas. Auch viel Tradition dahinter, hat jetzt nichts mit, wir ernähren uns von den Stieren. Genau.
Und andere Gründe können aber auch sein, fehlendes Wissen. Oder es kann auch Armut sein. Und ich habe mittlerweile sehr viel über Armut gelernt. Armut ist ein von Menschen gemachtes Problem. Also Menschen werden wirklich künstlich arm gehalten. Und wir haben wirklich eine ziemliche Schieflage auf der Welt. Gelder sind schlecht verteilt, Ressourcen sind schlecht verteilt und Menschen werden darin gehalten. Das ist teilweise, würde ich mich fast schon trauen, so ein systematisches Thema. Und wenn du selber arm bist und irgendwo jeden Tag musst du überleben, ums Überleben kämpfen, einfach nur was zum Essen zu haben für deine Familie, was würdest du tun? Dann gehst du wahrscheinlich auch raus und gehst irgendeine seltene Tierart jagen und schlachten und du denkst nicht drüber nach, vielleicht stirbt ja diese Tierart aus. Weißt ja unter Umständen gar nicht,
wie selten die ist. Also das ist ja eben, du weißt es gar nicht. Information, genau. Die du hast.
Ja. Genau, das ist ja auch ganz weit weg von dem, wo du halt gerade bist, weil du musst gerade einfach nur überleben. Mhm. Und als ich das begonnen habe zu begreifen, dass Menschen auch wildern, weil sie einfach am Verhungern sind und nicht einfach nur, um ihre Trophäe irgendwo aufzuhängen, das gibt es natürlich auch, aber eben, es gibt auch andere Gründe. Da habe ich dann begonnen, auch wirklich mehr dahinter zu schauen, mehr zu hinterfragen und Alternativen zu suchen. Wie kann ich den Menschen helfen oder wie kann ich etwas ändern im System, das Menschen unterstützt, dass sie von etwas anderem leben können als vom Wildern? Weil die Menschen brauchen eine andere Einnahmequelle als irgendwie Wilderei, um was zum Essen zu haben. Und da kommen dann eben Möglichkeiten ins Spiel, die wirklich was bewegen können, was verändern können. Und deswegen bin ich auch heute mit der Foundation, die wir gegründet haben, eben so stark unterwegs.
Und auf den Färöerinseln, um da nochmal kurz zurückzukommen, Wie lief es da? Also du hast dich quasi ins Wasser gestellt, hast zwischen Schlachter und Treiber mitten in die Wale rein und hast, die Idee war, die wieder ins Wasser zu treiben oder sie entfliehen zu lassen, dem Massaker quasi. Und wie haben auch die Leute da reagiert? Weil ich meine, im ersten Moment, wenn das deine Tradition ist als Mann oder als Frau oder wer da halt mitschlachtet, da hätte ich jetzt erstmal keinen Bock, dass da irgend so eine europäische Gutmensch-Frau, Veganerin sich da reinstellt und mir sagt, was ich da jetzt falsch mache. Genau. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gut angekommen ist.
Ja, nein, es geht so. Weil wir ja so viel versucht haben mit den Menschen auf den Färöerinseln. 3 Monate lang war ich oben als Teamleader.
Bevor das
überhaupt passiert. Also 2 Monate, nachdem ich oben war, ist dieser Zwischenfall passiert. Mhm. Und dann war ich noch 1 Monat oben. Dann war es ein bisschen schwieriger. Aber davor habe ich recht gute Beziehungen mit den Menschen aufgebaut. Also wir sind zum Beispiel jeden Tag, bevor wir halt unsere Arbeit gemacht haben, zu den Lookout Points gegangen sind, um zu schauen, ob Wale in der Nähe sind, die wir dann eben mit der Bootscrew gemeinsam raustreiben, damit sie die Menschen, die Einheimischen, gar nicht finden können. Mhm. Das vermeidet den Konflikt von vornherein. Das ist die beste Möglichkeit. Bevor wir das gemacht haben, jeden Tag bin ich immer bei den Fischerhäuschen vorbeigefahren, bin dort angehalten, habe mit den Fischern versucht zu sprechen, auch wenn die Sprache gar nicht funktioniert hat. Sie haben nichts verstanden, was wir sagen, wir haben nichts verstanden, was sie sagen. Aber es hat doch funktioniert, dass man sich auch ein bisschen auf Augenhöhe begegnet ist. Und ich wollte einfach ein Zeichen setzen, dass die Menschen verstehen, wir sind nicht hier, um eben gegen euch was zu tun, aber wir finden halt, an dieser Tradition festzuhalten, nicht cool. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Und das hat auch schon automatisch von vornherein ein bisschen eine Art Beziehung aufgebaut. Deswegen waren einige Menschen auf den Färöern, wo ich war, auf der Insel, schon ziemlich bereit, auch mit uns zu reden und auch offener mit uns zu sein, haben uns sogar zum Essen eingeladen, haben extra vegan für uns gekocht. Also es war wirklich, okay.
Also ja, das war wirklich, schon willkommen heißen ja, das auch die Leute.
Von einigen, nicht von allen damals, aber von einigen schon. Und das hat einiges aufgebaut, was eben schon gleich Beziehungen kreiert hat, die uns geholfen haben, mehr Menschen erreichen zu können. Aber als das passiert ist mit der Schlachtung an dem Tag, da gehen Leute hören, hey, da sind Wale in der Nähe, weil es sind ja immer Fischer draußen auf dem Meer und die wissen dann, wo Wale sind. Und wenn sie irgendwo Wale sehen, dann werden alle angerufen, dann wird ausgemacht, wo werden die jetzt hingetrieben, die Wale, und dann gehen alle auf diesen Strand, sogar die Kinder gehen
mit. Ach so, das heißt, es ist gar nicht irgendwie datumsabhängig, dass man sagt, nein, das ist Tradition, nein, wir machen das einmal im Jahr und dann...
Das kann jeden Tag das ganze Jahr über passieren. Oh, wow. Dieses Jahr waren es, glaube ich, schon über 600 oder so Tiere, oder wenn nicht sogar mehr, die geschlachtet worden sind. Also es sind an dem Jahr, wo ich oben war, auf den Frühjahr, waren es 33 Tiere in der ganzen Saison. Mhm. Weil im Winter wird nicht viel geschlachtet, da ist es so dunkel, da sieht man nicht, wo Wale sind. Im Sommer halt dafür mehr. Und da waren es 33 Tiere, weil es nur einmal passiert ist, dass sie geschlachtet worden sind. Und das war dieses eine Mal, wo ich eben auch mich dazwischen gestellt habe. Mhm. Also die Menschen versuchen, sie reinzutreiben. Alle Boote gehen dahin. Alle Menschen kommen an den Strand, die halt nicht auf dem Boot sind. Die haben dann sogar Sixpacks Bier mit. Die haben dann sogar kleine Messer hier mit. Also sogar die Kinder dürfen danach dann auf dem Wal rumschnitzeln. Also es ist schon ziemlich brutal. Boah. Und ich bin dann hingelaufen und habe gesehen, okay, die Wale werden reingetrieben in die Bucht mit Geräuschen. Auf den Booten werden Geräusche gemacht, also man schlägt halt mit irgendwelchen Metallsachen aufs Boot rauf, dann kreiert es eine Schallwand unter Wasser und da haben die Wale Angst. Eigentlich sind es Delfine, also die haben Angst davor, die schwimmen in die andere Richtung und lassen sich ganz einfach treiben. Und das Krasseste ist, einige der Tiere könnten dieser Schallwand entgehen oder entkommen, aber weil einige eben nicht entkommen und zu viel Angst davor haben, junge Tiere vor allem zum Beispiel, schwimmen die halt in genau die Richtung, die Menschen sie haben wollen. Und diese Tiere sind so stark miteinander verbunden, dass sie sich nicht alleine lassen. Deswegen schwimmen dann alle in die falsche Richtung. Mhm. Und die schwimmen dann so weit zum Strand, bis sie halt beachen, also am Strand stecken bleiben, stranden und nicht mehr wegkommen. Und da werden sie dann geschlachtet. Mhm. Und wir sind halt ins Wasser reingelaufen und haben versucht, die Tiere rauszujagen. Genau mit derselben Methode. Wir haben Stangen, Metallstangen mitgehabt, haben die ins Wasser gestellt, haben dann draufgeschlagen auf die Metallstangen, damit es eine Schallwand kreiert und die Tiere gar nicht an den Strand kommen. Das heißt, die Tiere sind hin und her geschwommen. Das hat man uns auch danach erzählt. Man hat es noch nie gesehen, dass sie eine Stunde fast gebraucht haben, bis sie sich gestrandet sind. Weil wir eben dagegen gewirkt haben mit unseren Geräuschen. Aber leider waren zu viele hinter ihnen und zu viele Menschen mit Waffen und Messern und Helikopter und Polizei und Militär und alles war da. Alles. Und wir wurden dann verhaftet, aus dem Wasser rausgezogen. Und ich habe auch gesehen, wie der erste Wal geschlachtet wurde. Das war ziemlich brutal. Bei den anderen Wahlen habe ich es noch gehört, weil man hat uns hinter die Dünen rübergebracht, dass wir da nicht zuschauen können. Und ich habe es aber gehört. Also irgendwann hörst du halt auch teilweise die Töne der Wale und auch teilweise gar nichts mehr auf einmal. Mhm. Und wenn es still wird, ist es fast am schlimmsten. Ich war ja auch in Japan und habe auch dort diese Delfinschlachterei gesehen. Für Delfinarien werden da Delfine gefangen und die schönsten ausgesucht, an Delfinarien verkauft und trainiert, damit sie da der nächste Flipper sind und so Zeugs. Und alle, die nicht schön genug sind, werden halt geschlachtet. Und wenn es da leise wird, dann ist es am schlimmsten irgendwo. Mhm. Also zuerst hörst du halt dieses Splashen, dieses Schlagen auf dem Wasser der Delfine, wenn sie so zappeln, und irgendwann hörst du gar nichts mehr. Und das ist dann schon ziemlich brutal. Also es sind schon einige Themen, die da echt krass sind, wo ich manchmal gedacht habe, hey, wo geht's mit uns Menschen hin? Und genau da, und das ist eigentlich meine wichtigste Aussage, genau da habe ich gemerkt, es sind so viele Menschen, die sich mit mir zusammen Seite an Seite einsetzen für diese Welt. Und deswegen habe ich auch nie die Hoffnung verloren und habe auch einen kleinen Verein gegründet, der heißt Project Hope, habe einen Dokumentarfilm gestartet zum Thema Hoffnung. Da wird eine Serie draus, dauert noch ein bisschen, bis der rauskommt. Aber ja, ich habe einfach gemerkt, hey, aufgeben ist nicht und braucht es auch nicht, weil es gibt so viele Menschen, die was Gutes tun. Aber ich weiß, was passieren kann, wenn man aufgibt. Also mein eigener Freund hat aufgegeben, weil er konnte nicht mehr. Also er hat die Welt verlassen, aus eigener Entscheidung raus. Und das war schon ziemlich heftig. Und auch da wieder aber aus diesem Scheißhaufen, der da passiert ist, aus diesem Scherbenhaufen, den ich da auf einmal vor mir hatte, wenn mein Freund ausgestiegen ist aus der Welt, also sich wirklich das Leben genommen hat, habe ich auch wieder eigentlich, also aus der Scheiße kann man auch Dünger machen. Ich bin überzeugt davon, Scheiße kann Dünger sein. Und aus dieser Scheiße, die größte Scheiße in meinem Leben, durfte ich das größte Hoffnungsprojekt kreieren. Und das ist meine Foundation, mit der ich jetzt viele Organisationen unterstütze finanziell, was ich früher niemals hätte können. Und daraus, aus dieser Foundation ist es jetzt entstanden, dass ich wieder so viel Hoffnung zurückgeben darf und raustragen darf. Und das ist auch wieder schön und etwas, das ich allen Zuhörern gerne mitgeben möchte. Egal, was euch passiert ist, also ist nicht egal, aber ihr wisst, was ich meine, ist egal, was auch immer es war, ihr könnt etwas Größeres daraus machen. Das Größte ist immer, wenn du den Schmerz in etwas Größeres verwandelst und anderen Menschen hilfst, die vielleicht denselben Schmerz in sich tragen oder erlebt haben. Und wenn du was Größeres draus machst, dann hat es am Ende irgendeinen Sinn gehabt, dass du durch diese Scheiße durch bist. Auch wenn du es jetzt gerade nicht verstehst, aber irgendwann kannst du es verstehen. Mhm. Und das möchte ich Menschen ermutigen, dass sie das auch wieder in ihr Leben einladen, zu sagen, okay, ich stecke gerade vielleicht fest oder da passiert gerade Scheiße und es ist gerade nicht schön. Was kann ich daraus lernen? Was kann ich damit machen? Wie kann ich damit umgehen? Weil es liegt immer daran.
Ja, es ist immer das Dilemma unseres Lebens. Du lebst vorwärts, aber es macht nur rückwärts irgendwie Sinn. Mm. den schlauen Spruch habe ich irgendwann mal gehört und dachte mir so, ja, absolut Sinn, weil du machst Erfahrungen und die machen überhaupt keinen Sinn. Mm-hmm. Aktuell.
Bis sie dann Sinn machen. Ne?
Aber dann lebst du irgendwann weiter, machst Dinge, Projekte, setzt irgendwas um, machst neue Erfahrungen. Und dann merkst du irgendwann, ah, dafür war das wichtig. Mm-hmm. Das habe ich da gelernt, deshalb musste ich diese Erfahrung machen. Das Puzzleteil fällt an Ort und Stelle irgendwo dann, ne? Mm-hmm. Und ich kann mir schon vorstellen, gerade der Schmerz, den du dann auch so auf den Färöern da durchgemacht hast, ne, einkassiert dann von der Polizei und sowas. Und es scheint ja, als hätte dir in dem Jahr wirklich was bewirkt, wenn da in Anführungsstrichen nur 33 Wale oder Delfine umgebracht wurden und sonst die Zahl über 500, 600 Tiere irgendwo sind. Ne? Mhm. Aber schafft man es denn, um mal bei dem Beispiel einfach zu bleiben, schafft man es denn, was zu verändern, wirklich nur, wenn man konstant dort bleibt, weil es scheint ja, ihr wart dort, es hat funktioniert, ihr geht weg, es wird wieder genauso schlimm. Oder ich weiß nicht, wie die Zahl davor waren, aber muss man wirklich konstant den Stein, pound the stone, pound the rock, so, du musst konstant diese Arbeit machen, dass es auch Früchte trägt langfristig. Ne? Ganz kurze Unterbrechung, ihr wisst ja, ich arbeite gerade an einer neuen Doku über die Enhanced Games. Ein Sportevent, das nächstes Jahr in Las Vegas stattfinden soll, bei dem Doping nicht nur erlaubt, nein, es ist sogar gewollt. Ich spreche dafür mit diversen Menschen, Sportwissenschaftlern und unter anderem dem Doping-Experten Deutschlands. Um zu klären, ist das jetzt gut oder ist es eigentlich ganz furchtbar, was da passiert? Jetzt interessiert mich vor allem, was denkst du denn über die Enhanced Games oder welche Fragen hast du dazu? Deshalb jetzt mal unter die Folge, öffne die Kommentare und schreib mir rein, was denkst du darüber oder welche Fragen hast du? Und wenn du von Anfang an dabei sein willst,
Auf Steady, Link findest du auch in den Shownotes, poste ich regelmäßig Updates zum Stand der Doku, exklusiv für alle, die es eben wirklich interessiert. Und dafür bin ich dir auch sehr, sehr dankbar. Und jetzt geht's auch schon weiter mit der Folge.
Ja, ich war seitdem nicht mehr auf den Führern. Ich bin ja verhaftet worden und dann hat man uns wir hätten eine Strafe zahlen müssen, haben wir aber nicht bezahlt. Wir haben uns geweigert, weil ich habe einfach für mich entschieden, ich zahle keinen Cent, dass ihr hier weiter schlachtet. Ich zahle einfach nicht. Und dann hat man uns aus dem Land rausgeschmissen und für ein Jahr durfte ich nicht mehr rauf. Jetzt durfte ich wieder rauf, das ist ja schon 10 Jahre her, 11 Jahre jetzt mittlerweile. Aber ich war bis seitdem nicht mehr oben, habe vorgehabt, wieder rauf zu fliegen oder rauf zu fahren mit dem Schiff, einfach um nochmal zu schauen, wie ist jetzt die Lage. Und ich war vor kurzem in einem, ja von Sea Shepherd, die sind ja immer noch aktiv oben, war ich in einem Gruppencall drin und habe auch ein bisschen verfolgt, wie gehen sie weiterhin vor. Und es entstehen richtig coole Sachen. Es entsteht gerade wirklich sogar eine Community auf den Färöern, von Färöern, die mittlerweile anfangen aufzustehen, weil sie es selber nicht mehr unterstützen. Und das hat aber gebraucht, dass viele Menschen da sind und hinkommen und wirklich auch ständig diesen Kontakt halten und Menschen helfen, die wirklich auch von oben sind, aber das nicht mehr unterstützen wollen. Und ich glaube, das Beste, was wirklich sowas verändert, sind nicht Menschen von außen, sondern Menschen von der eigenen Gruppe sozusagen.
Ja, klar.
Die können es am besten verändern. Aber die brauchen manchmal die Unterstützung und den Halt. Weil als ich oben war, vor 11 Jahren, haben einige angefangen aufzustehen, aber nicht viele. Und wir haben von einigen gehört, sie haben Angst. Einige sind sogar von den Führern fix weggezogen, weil sie sagten, sie können damit nicht mehr umgehen, sie wollen es nicht unterstützen. Aber wenn sie dagegen aufsprechen oder irgendwie sich aussprechen, dann werden sie sogar teilweise wirklich manchmal sogar ziemlich angegriffen. Also verbal oder emotional, und sie wollten es nicht mehr aushalten. Also es braucht Unterstützung von vielen Menschen, die gemeinsam Halt geben und die dir zeigen, hey, wir sind auch da für euch, wir sind eurer Meinung und wir möchten euch helfen, aber eben wieder nicht gegen die Menschen, die das machen und die immer noch Wale fangen, sondern mit hoffentlich ein bisschen Verständnis für die Vergangenheit, aber mit der Unterstützung, mit dem Wissen, wie wir die Zukunft können anders gestalten. Mhm. Weil die Vergangenheit ist halt, wie sie ist. Und dass Menschen früher damit überlebt haben, ist halt Fakt. Und ich weiß einfach auch aus Erfahrung, dass ältere Menschen, die schon seit 60, 70, 80 Jahren teilweise etwas so gemacht haben, dass sie das nicht einfach so loslassen. Ne? Und deswegen braucht es da, das ist so ein Gewohnheitsthema. Und es braucht einfach Unterstützung und teilweise auch Geduld, die wir alle nicht so gern aufnehmen. Ja. Aber die braucht es manchmal. Und mit Verständnis und aber auch Klarheit. Warum geht es so nicht weiter? Also dieses Wissen mit Klarheit verbinden ist ganz wichtig.
Voll. Und also ich denke mir auch so dieses von innen heraus was verändern. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele gibt oder einige, die generell mit sowas nicht in Ordnung sind, die da wohnen, die da leben, die da aufgewachsen sind. Es gibt ja nie 100%. Es gibt immer ein paar Prozent, die irgendwie nicht dafür sind. Aber nicht jeder ist auch gleich so mutig zu sagen, ich gründe jetzt hier einen Verein und stehe auf und wehre mich gegen alle Widerstände und so. Mhm. Und es muss ja auch gar nicht jeder sein. Oft braucht es dann halt auch wirklich diesen Rückhalt, diesen anderen Leader irgendwo, der vorgeht, der sagt, das ist mir alles scheißegal, was die mir an den Kopf schmeißen. Ja, und ob die mir drohen, dass sie mich umbringen und was auch immer. Die sollen erstmal machen, ja. Und solange ich hier noch lebe, passt es erstmal. Aber nicht jeder hat diesen Mut. Das ist ja auch völlig fein. Aber viele haben dann trotzdem den Mut, sich sowas dann anzuschließen, wenn sie sehen, das funktioniert. Und schön zu sehen, dass es dann trotzdem mit den Menschen geht, weil ich bin da völlig deiner Meinung. Du kannst dann einfach hingehen und sagen, nee, ich nehme euch das jetzt weg. Mhm. So, ich nehme eure Tradition weg, weil dann, das sorgst du ja nur für Ärger.
Ja, das ist,
du sorgst ja nur für Ärger. Das macht das sagen die Leute, so, hä, wer bist du?
Ja, was willst du?
Also, keine Ahnung. Ich kann auch zu euch kommen, dann nehme ich euch eure Kirchen weg. Ja. Wie finden ihr das?
Ja.
So. Mhm. Und du musst es ja eben, also ich bin immer Freund davon, nicht zu sagen, ich nehme dir was weg, sondern ich biete dir was Besseres an.
Mhm. Ja, genau.
So, hey, wie wäre denn Folgendes? Mhm. Ja, wie wäre denn statt dem das hier zu machen?
Und da habe ich ein super cooles Beispiel, weil ich bin ja auch Haischützerin. Ich bin ja viele Monate unter Wasser unterwegs gewesen, viele Jahre eigentlich, und habe undercover gefilmt, auch teilweise, wie die Haie geschlachtet werden für ihre Flossen. teilweise lebendig, die Flossen abgetrennt werden, die Haie noch über Bord geschmissen werden.
Wo? Das ist schrecklich. Also, was hast du gemacht? Du hast unter Wasser...
Ich habe viel undercover gefilmt, viel unter Wasser, auch mit der Drohne, wo die Haiflossen dann getrocknet werden und so Sachen. Das ist ziemlich heftig, das will man nicht sehen. Boah, das ist weltweit. Aber ganz stark werden die Haiflossen nach Hongkong, nach Asien geschickt, weil man auch glaubt, Haie zu essen, gibt dir die Stärke vom Hai und der Hai wird nie krank und stirbt auch nie und was weiß ich, was man da alles glaubt. Und es ist ein Statussymbol. Haifischflossensuppe zum Beispiel gibt es oft bei Hochzeiten, sehr teuer. Es ist ein Statussymbol. Mhm. Aber es hat nicht mal einen Geschmack. Das ist wie wenn du dein Ohrwaschel kochen würdest, so eine Richtung. Du musst Geschmack dazufügen, weil sonst schmeckt es nach nichts. Aber das Krasse ist, wir haben da zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die hat einen Verein gegründet in Indonesien. Sie heißt Madison Stewart, sie nennt sich auch Shark Girl, ist aus Australien. Und sie hat diese Hai-Kampagne zum Teil mit uns mitgemacht. Und wir haben halt ein bisschen Zeit miteinander verbracht und seitdem habe ich gesehen, was sie macht. Und es ist so genial. Das ist so ein Beispiel für Projekte, die wir zum Beispiel mit Zanus Planet unterstützen, weil sie Alternativen bieten. Also wir unterstützen bei diesem Projekt zum Beispiel die Haifischer. Und jetzt werden sich viele denken, ja, wieso Haifischer unterstützen? Um Haie zu schützen, das ist doch Wahnsinn. Ja genau, das ist aber der Punkt. Da muss man da ein bisschen in die Tiefe gehen. Also die Madison Stewart war, Tauchzeit sie 7 ist mit Haien, liebt Haie, sind ihre Familie. Und sie hat halt zugeschaut, wie die Haie verschwinden, weil 90% der Haie sind weg. Und Haie sind Top-Predatoren. Viele Menschen haben Angst vor Haien, ich weiß. Aber ehrlich gesagt, wenn wir ganz ehrlich sind, ich bin viel mit Haien getaucht, ich habe alle Zehen und Finger und alles dran. Man muss schon wissen, wie und respektvoll, aber... Haie sind nicht diese Monster, die wir manchmal im Kopf haben vom weißen Hai-Film und so Zeug. Ja. Wichtig ist halt zu verstehen, Haie sind die Top-Predatoren im Meer. Sie sind die Räuber und zugleich auch die, also die Top-Jäger, aber auch die Doktoren. Sie fressen kranke Tiere, die zu viel sind, die im Ungleichgewicht sind.
Leicht zu jagen sind in dem Sinne. Ne?
Genau, kranke, und sie, Verletzte. Sie passen aufs Ökosystem mehr auf. Und wenn die weg sind, dann haben wir echt ein Problem. Und 90% sind weg. Das heißt, es ist nicht cool. Ein Meer ohne Haie ist nicht gesund. Und die Madison Stewart hat dann Haie geschützt viele Jahre lang und ist dann vor ein paar Jahren nach Indonesien und hat sich das angeschaut, wo sie halt ganz stark gefischt werden und wollte wissen, warum. Dann ist sie dahin und hat gesagt, sie möchte mit den Haifischern rausfahren. Und alle Menschen haben zu ihr gesagt, hey, mach das nicht, weil die schlitzen dir die Kehle auf und die schmeißen dich über Bord und so weiter. Und sie hat gesagt, ihr habt alle einen Vogel, ich gehe dahin, wo die Menschen sind, wo die Menschen die Haie jagen, damit ich verstehe, warum sie das tun. Und da kommen wir wieder auf diese Frage, warum tun Menschen, was sie tun? Und erst wenn du dir diese Frage beantworten kannst, kannst du auch eine Alternative finden. Und deswegen mache ich das genau auf diese Art, diese Frage stellen. Sie ist dann hin, hat mit den Fischern gesagt, so, wenn ich mit euch, ich möchte gerne Haie sehen. Also ihr wisst ja am besten, wo sie sind, weil ihr seid ja die sie jagen. Ich möchte gerne mit euch rausfahren, ich zahle euch für den Trip, aber ihr dürft keine Haie fangen. Macht ihr das, seid ihr dabei? Und die Haifischer haben gesagt, ja logisch, sind wir dabei. Das ist viel einfacheres Geld, als Haie zu fangen. Es ist ja gefährlich, Haie zu fangen. Also wir gehen gerne raus mit dir und zeigen dir, wo die Haie sind und wir verdienen Geld und passt. Und dann sind sie raus. Sie wussten aber nicht genau, wer die Madison ist und dass sie eben Haie schützt. Sie wollte einfach Haie sehen. Und dann sind sie raus, sie hat Haie gesehen, sie ist ins Wasser gesprungen, mit den Haien getaucht. Alle Fischer haben gedacht, die hat einen Vogel und die wird wahrscheinlich gefressen. Und dann haben sie gemerkt, nein, die Haie sind nicht diese Monster. Das ist schon mal ein bisschen eine schöne Erkenntnis für die Haifischer gewesen, die ja eigentlich eher Angst vor den Haien haben. Und die Madison ist dann aufs Boot zurück und mit den Fischern wieder zurück an Land und hat zu ihnen gesagt, hey, würdet ihr das öfter machen, wenn ich euch Touristen bringe, die euch bezahlen dafür, damit ihr rausfahren könnt, ihnen die Haie zu zeigen, aber ihr dürft sie nicht fangen. Und dann haben die Fischer gesagt, ja logisch, machen wir das. Es ist ja viel einfacheres Geld, es ist viel cooler, machen wir gern. Mittlerweile hat sie eine ganze Flotte von, ich glaube, 12 Booten, die früher Haie gefangen haben, jeden einzelnen Tag, die jetzt rausfahren mit Touristen, um die Haie zu schützen. Mhm. Jetzt hat sie sozusagen das Problem in eine Lösung umgewandelt. Und das sind diese Alternativen, die wir brauchen. Und die brauchen wir überall. Wir müssen Alternativen anbieten, dass Menschen, die eben entweder arm sind oder arm gehalten werden, wirklich jetzt systematisch, politisch arm gehalten werden, wo wir aber alle einen Beitrag leisten, weil wir Produkte kaufen, die Menschen arm halten. Kinderarbeit ist dabei und das ganze Zeug, sehr riesengroß, unfaire Löhne und so weiter, wo Menschen aber, wir müssen das kreieren, wo Menschen eine Alternative haben, von der sie wirklich leben können, damit sie selbst die Chance haben, einen Beitrag zu leisten, die Welt zu schützen. Und solche Projekte unterstützen wir mit Zanus Planet. Genau sowas suchen wir. Und wenn jemand jetzt gerade zuhört, der oder die so einen Verein hat, die sich einsetzen für, das muss kein Hai sein, das kann jedes mögliche Tier sein, Tierschutz, Menschenrechte, Umweltschutz, Meeresschutz, dann bitte meldet euch, weil wir können unterstützen. Es gibt Möglichkeiten.
Und das sind so Beispiele, wo ich mir denke, ja, also mehr davon, ne? Weil weniger diese Verbotspolitik, die letzten Jahrzehnte so viel, so präsent war auch. Also dieses, wir dürfen nicht das und du darfst nicht das und du darfst nicht hier und du darfst nicht jenes, sondern mehr von diesem, hey, es gibt jetzt diese Sache und die ist eigentlich sogar besser. Also hat mehr Menschlichkeit, besser für die Umwelt, bringt dir mehr Geld. Also Geld ist ja immer so ein Riesenthema, so ja. Viele Sachen, die aus Geld gemacht werden oder aus Geldgründen gemacht werden, kann man halt auch mit Geldgründen wieder in die andere Richtung treiben. Mhm. Und generell sind ja die Menschen schon so eingestellt, dass sie sagen, wenn du die Leute befragst, dann sagt dir wahrscheinlich jeder, ja klar, Tiere sind wichtig. Wir wollen keine Tiere umbringen und die Meere schützen und sowas. Aber was die Menschen dann halt aus anderen Gründen machen, im Supermarkt kaufen oder vielleicht auch bewusst verdrängen, ist dann halt wieder was anderes. Aber wenn du ihnen wirklich Möglichkeiten aufzeigst, die einfach sind, ja, die easy accessible sind und die vielleicht auch noch Geld bringen oder ihnen Geld spart oder ganz einfach umsetzbar sind, dann sind die meisten wahrscheinlich bereit zu sagen, ja, dann mache ich meinen Beitrag schon. Aber man muss schon auch verstehen, nicht jeder hat Zeit, die Welt zu retten, weil es gibt ja wirklich einen Arsch voll Probleme. Ja. Und wenn du dich um Umweltschutz, Tierschutz, Unterernährung, Armut und alles Mögliche kümmern muss, ach ja, und du hast ja auch noch eine eigene Familie. Ja. Und dein Auto ist gestern kaputt gegangen. So, das sind ja auch die Probleme, die Menschen haben. Und meine Meinung ist auch oft dazu, dass die Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, auch ich aufgewachsen bin, das Schlimmste, was dir je passiert ist, ist das Schlimmste, was dir je passiert ist. Und es kann sein, dass du mal mit deinem Auto an der Straße stehen geblieben bist. Oder das kann sein, dass du auf den Verhören gestanden warst und dich jemand eingesperrt hat, während andere Leute Wale abgeschlachtet haben und sich dein Freund danach das Leben genommen hat irgendwann. Und das ist beides total legitim, weil der andere hat halt nichts Schlimmeres erfahren. So, wie soll er dann in diese Situation reinkommen, dass er sagt, ja, ich habe genau den gleichen Antrieb wie du. Hat er halt nicht. Ja, und deshalb muss man diese Nähe irgendwie wiederherstellen. Und den Leuten einfach Optionen geben, wie sie die Welt besser machen können. Ja, weil die Leute, glaube ich, schon diese Motivation haben, das auch zu tun. Keiner will hungernde Kinder sehen. Jeder ist dafür, dass Kinder die gleichen Chancen haben. Mädels wie Jungs, ja. Dass Tiere nicht abgeschlachtet werden, dass man sich mit der Natur verträgt. Aber es ist halt auch eine furchtbar komplizierte und schlecht kommunizierte Welt. Ja, negativ kommunizierte Welt, würde ich sagen.
Ja. Ja, ich denke, erstens mal finde ich wichtig, auch darüber nachzudenken, wir müssen die Welt gar nicht retten. Also das Retten, ja, das ist nicht unsere Aufgabe, weil die Welt rettet sich schon selber. Das hat sie immer schon gemacht.
Stimmt, ja.
Seit Millionen von Jahren. Ja. Die Frage ist nur, sind wir dann noch dabei? Weißt, die Frage ist einfach eher, jetzt geht es eigentlich um uns, um unsere Zukunft, weil wir sind halt irgendwann sonst weg. Die Welt gibt uns schon irgendwas, mit dem wir irgendwie zu kämpfen haben und vielleicht irgendwann nicht mehr da sind, weil wir uns so scheiße verhalten, dann sagt die Welt, du, stopp, jetzt ist genug. Und dann macht sie halt irgendwas. Also die Welt hat immer einen Weg gefunden. Und zurückzukommen, immer. Kann man nur zurückdenken an die Dinosaurier. Ist mal alles ausgestorben, fast alles. Und sie ist zurückgekommen. Und das ist ja schon 6-mal das Massensterben passiert auf der Welt. Seit wir hier sind, ist halt so kurze Zeit. Wir können sehr viel kaputt machen, leider, aber wir können auch sehr viel aufbauen. Wir müssen aber nicht die Welt retten. Wir müssen verstehen, dass wir eigentlich unseren eigenen Arsch retten dürfen.
Ja.
Und wenn wir das verstehen, dann glaube ich, dass viele Menschen, besonders Menschen, die Kinder haben, sich ein bisschen mehr Gedanken machen, welche Welt wollen sie ihren Kindern weitergeben und zurücklassen. Darum geht es eigentlich. Weil die Welt findet schon einen Weg, dann braucht es halt 100.000 Jahre. Das ist aber der Welt, also das ist für die Welt ja nur ganz ein kleiner Bruchteil, weißt. Für uns ist das aber eher scheiße. Deswegen, ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir verstehen, wir dürfen uns anders verhalten, wenn wir gerne auf dieser Welt bleiben möchten und die Welt auch wirklich gerne genießen wollen. Und das wollen wir ja. Deswegen, ich glaube auch, wie du sagst, im Grunde gut, da gibt es ein Buch.
Ja.
Im Grunde gut, gell, vom Rutger Bregmann. Und ich finde es auch, im Grunde sind die Menschen gut, glaube ich. Glaube ich schon oder will ich einfach glauben. Und es kommt halt darauf an, für welche Seite entscheiden wir uns oder Seite, für welche Richtung entscheiden wir uns. Wie wollen wir denn unser Leben leben? Was wollen wir zurückgeben? Wie wollen wir die anderen Lebewesen auch behandeln und nicht nur uns Menschen, sondern wirklich alle Lebewesen auf der Welt? Und welches Leben möchte ich führen? Auf welches Leben möchte ich zurückblicken, wenn ich irgendwann mal auf meinem Sterbebett liege? Was möchte ich denn, dass Menschen über mich sagen, wenn ich mal nicht mehr hier bin? Welches Gefühl möchte ich denn zurücklassen, wenn die Menschen über mich nachdenken? Welches Gefühl habe ich denn ausgelöst, wenn ich mit ihnen Zeit verbracht habe? Darum geht es ja eigentlich. Und glaube ich jedenfalls. Und wenn wir uns mehr diese Fragen stellen, dann kommen automatisch ganz andere Art und Weisen hervor, wie wir leben, weil wir uns mit der Welt verbinden wieder und weil wir uns mehr Gedanken über unsere eigenen Werte machen. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wenn ich sie fragen würde, was sind denn deine Werte, wüssten wahrscheinlich viele gar nicht, was ich überhaupt will. Und ich glaube, das ist ein Thema, da dürfen wir uns mehr Gedanken machen. Mhm. Wofür stehst du denn? Weil es ist wichtig, dass wir für etwas stehen. Was ist denn das, was mich antreibt? Was ist denn mein Warum? Warum tue ich denn überhaupt, was ich tue? Warum stehe ich denn jeden Tag auf? Also es kann doch nicht wirklich das Ziel sein, einfach nur zu überleben. Ich gehe halt zur Arbeit, damit ich halt irgendwie überlebe. Es geht ja um mehr.
Ja.
Und da meine ich jetzt nicht mehr zu haben, mehr Geld zu haben und so weiter. Das kann man ja, das ist ja in Ordnung. Da möchte ich nichts Schlechtes dazu sagen. Das ist alles in Ordnung, weil man was Gutes mit dem Geld tut, sowieso noch besser. Aber es geht vielmehr darum, worum geht es in deinem Leben wirklich? Weil im Grunde geht es um diese tiefen Fragen, oder? Da geht es dann jetzt wirklich in die Philosophie rein. Worum geht es im Leben? Wer bin ich? Ja. Diese ganzen Fragen, da können wir dann Stunden drüber sprechen. Ja. Aber wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, irgendwann wird diese Frage wahrscheinlich kommen. Wie habe ich denn jetzt eigentlich mein Leben gelebt? Weil irgendwann stelle ich mir immer so vor, stell dir mal vor, alle diese Träume und diese Dinge, die du eigentlich leben möchtest, wofür du eigentlich stehst, die stehen um deinem Sterbebett rum, wenn du beim Sterben bist, und die sagen dann irgendwann so, scheiße, jetzt hast du uns nicht gelebt, jetzt sterben wir halt einfach mit dir. Mhm. Die besten Träume und die besten Missionen, die liegen alle auf dem Friedhof, weil die Menschen sie nicht gelebt haben. Ist ganz oft so. Und das kann es doch nicht sein, das Leben ist doch viel zu kurz dafür, das mitzunehmen und nicht umzusetzen. Mhm. Und es fängt nicht beim, hey, ich gehe auf die Föhr und setze mich jetzt für Wale an oder ich mache jetzt eine Foundation oder sowas. Das ist halt mein Weg. Aber es fängt schon an, welche Mutter möchte ich sein, welcher Papa möchte ich sein, was für ein Vorbild möchte ich für meine Kinder sein? Möchte ich jetzt Müll einfach so wegschmeißen und drauf scheißen, wo der dann landet, oder möchte ich mal ein Vorbild sein und Müll aufsammeln und anderen Menschen motivieren, das Gleiche zu tun? Verlieb dich einfach wieder in die Welt, weil was wir lieben, schützen wir auch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das wieder zu spüren und auch weiterzugeben.
If you stand for nothing, you will fall for everything, hat mal jemand gesagt. Also wenn du für nichts stehst, dann bist du für alles empfänglich, was man dir quasi vorsetzt. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wer ist man überhaupt? Mhm. Wer bin ich? Nur dann kannst du auch eine Position beziehen und nur dann kannst du auch sagen, das ist kacke und das ist gut. Mhm. Wenn du jetzt auf über ein Jahrzehnt Aktivismus zurückblickst, du hast angefangen als Südtirolerin, die hunderte Kilometer weit weg im Wasser gestanden war, auf Eisenrohre drauf geklopft hat und dann verhaftet wurde. Was würdest du sagen, kann man einfach lokal vor Ort machen? Wenn man jetzt sagt, hey, ich gehe aus dem Podcast aus, ich will auch irgendwas machen. Mhm. Wie kann ich mich so ein bisschen engagieren einfach? Wenn ich jetzt nicht gleich sagen will, okay, ich will all in gehen und Sea Shepherd und Leben aufgeben, sondern ich habe meine Family, ich habe meine Arbeit, aber ich will trotzdem irgendwas machen, muss aber lokal sein.
Ja, ich glaube, wir haben sogar am meisten in der Hand, wenn wir das, was wir jeden Tag täglich wirklich tun, manchmal sogar automatisiert tun, ein bisschen hinterfragen und schauen, wie kann ich das, was ich jeden Tag mache, ein bisschen nachhaltiger gestalten. Da haben wir am meisten in der Hand, weil das tun wir jeden Tag komplett ohne drüber nachzudenken, manchmal unbewusst. Essen zum Beispiel. Das Essen ist ein Riesenthema. Ich meine, ich lebe vegan, das heißt jetzt nicht, jeder muss jetzt vegan sein, aber es fängt halt da an. Ja, wirklich, das muss halt jeder für sich entscheiden. Es darf auch jeder für sich entscheiden, obwohl da immer irgendwo ein Lebewesen dazwischen steht, das dann deren Stimme nicht gehört wurde. Und das finde ich nicht fair. Und deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Aber ich verlange das nicht von anderen. Ich möchte einfach zeigen, es geht. Also ich bin seit 10 Jahren mittlerweile vegan und du fällst nicht vom Fleisch, weil du kein Fleisch isst. Das stimmt einfach nicht, gell, im Fall. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, bei sich zu Hause anzufangen. Sei es das Essen, wo kaufe ich meine Lebensmittel, wie kaufe ich sie, was bezahle ich dafür und wo kommt das Geld dann auch hin? Wie ist es verpackt? Wie viele Hosen brauche ich denn eigentlich? Muss ich 100.000 Hosen kaufen? Weil eine Jeanshose, die wird 10-mal rumgeflogen, bis ich sie überhaupt tragen kann. Nur fürs Produzieren. Also 10-mal um die Welt geflogen. Ganz ehrlich, das muss nicht sein. Das heißt, die Frage ist, wie kaufe ich ein, wo gebe ich einen Euro aus? Jeder einzelne Euro gibt eine Stimme mit ab, da habe ich schon ein Stimmrecht. Und da kann ich, glaube ich, sehr, sehr viel bewegen. Ich kann aber natürlich auch Organisationen unterstützen vor Ort. Ich kann Müllsammelaktionen starten, mit Menschen zusammen in den Wald gehen und mich verbinden, einfach mit den Kindern mal sagen, so, heute gehen wir mal Waldbaden, gehen wir mal mit, einfach ohne Schuhe durch den Wald. Und wenn wir Müll sehen, dann sammeln wir den auch auf. Und ein bisschen Bewusstsein stärken. Die Kinder unterstützen, dass sie sich trauen, um sich auch für die Tiere und für die Welt einzusetzen. Mhm. Da fängt es ja eigentlich an. Das sind so kleine Sachen, die kann jeder machen. Ist wirklich nicht schwierig. Ich meine, logisch geht es darüber hinaus. Man kann dann auch, also jeder kleine Unterschied macht was. Wie zum Beispiel sogar sich daran erinnern in der Früh, wenn ich heute zur Arbeit gehe und ich weiß, ich gehe danach einkaufen, dass ich mir schon eine normale Tüte mitnehme, die ich immer wieder verwende. Das ist ein kleiner Mini-Teil, der aber schon auslöst, dass ich jetzt keine Plastiktüte nehme, die ich dann wieder wegschmeiße, wenn ich sie nicht wirklich brauche. Das heißt, es sind so kleine Dinge, die dürfen wir Tag für Tag ein bisschen trainieren, bis sie zur Gewohnheit werden. Weil alles auf einmal schaffen wir ja eh nicht. Ich habe mal versucht, ich lebe ja vegan, aber ich habe mal versucht, vegan, plastikfrei, biologisch, saisonal, regional und fair.
Und noch zuckerfrei.
Oh, nein, das nicht. Nein. Gesundheitlich da habe ich mir gedacht, nein, das passt schon. Aber wirklich jetzt vom Nachhaltigkeitsgedanken her habe ich das alles versucht, zugleich. Und ich bin fast verhungert. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich darf mir auch den Druck ein bisschen wieder rausnehmen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt nämlich jetzt viele Leute, die zuhören. Manche fühlen da jetzt schon einen Druck. Ich muss so viel tun, damit es halt perfekt ist. Ja, perfekt schaffen wir ja eh nicht.
Kaufe ich jetzt regional, aber in Plastik? Ja, oder genau. Kaufe ich das aus Südamerika, aber in Papier?
Ist schwierig. Ich denke mir einfach, zum Beispiel das Thema Schokolade ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich persönlich kaufe lieber eine faire Bio-Schokolade, wo ich vielleicht sogar die Bauern sogar selber kenne, weil ich Leute kenne, die auch Kakaobohnen haben, zum Beispiel, wo ich einfach ein bisschen mehr Einblick habe. Und dafür zahle ich dann halt wirklich auch das Fünffache. Ja. Als eine 1-Euro-Tafel Schokolade von, jetzt nenne ich gar keine Marken, ist ja egal. Aber ich kaufe lieber sowas und genieße die dann aber so, dass ich ein bisschen Schokolade esse und nicht zu viel auf einmal und nicht der ganze Tafel runterdrücke für 1 Euro, weil ich kann es mir ja leisten, 5 davon. Also es fängt ja da schon an. Und dann kommt auch das Bewusstsein automatisch dazu, weil ich dann die Schokolade mit Bewusstsein genieße, bewusst genieße. Und das löst aus, dass es sie auch besser schmeckt, 100%ig sogar. Und dass sie mir auch gut tut, anstatt wenn ich da die ganzen Zuckerbomben Tag für Tag reinziehe, die nichts kosten, wo Kinderarbeit mit dabei ist, 100%ig sogar. Also da denke ich mir, es fängt bei diesen kleinen Sachen an. Dann gebe ich halt einmal mehr aus, aber für etwas, das wirklich Sinn macht und es nachhaltiger ist und kann trotzdem genießen, muss ja nicht verzichten. Ich esse nur ein bisschen weniger, aber dafür bessere Qualität und tue meinem Körper auch noch was Gutes.
Ja.
Und der Umwelt und den Tieren und den Menschen. Und so entsteht ein Kreislauf. Und wenn ich heute mit der Schokolade anfange als Beispiel, dann kann ich ja vielleicht mich da mal dran gewöhnen und nach 1-2 Wochen sage ich so, jetzt gehe ich den nächsten Schritt, was nehme ich jetzt mit auf? Vielleicht verzichte ich jetzt auf Plastikflaschen, weil vielleicht denke ich mal dran, wenn es nicht sein muss, ich kann mir eine Flasche mitnehmen und die dann auffüllen. Ich probiere das jetzt mal. Also so Schritte. Man muss nicht alles von heute auf morgen schaffen, weil es geht eh nicht.
Ja, also mega cool, was du sagst, weil gerade man kann nicht alles richtig machen. Da gibt es viel zu viel, was falsch läuft.
Ja.
Und finde ich auch schön, dass du sagst, man kann sich selber auch ein bisschen den Druck einfach rausnehmen, weil, wie du schon sagst, viele stehen dann davor und denken sich, ja, ich will das richtig machen, aber dann sagt mit anderen, dann mache ich doch das falsch, wenn ich das richtig mache. Und dann mache ich das so, dann kommt der Nächste und sagt wieder, ja, aber dann machst du das falsch.
Ja.
Da killst du die Tiere, da machst du die Plastik. Was ist denn jetzt richtig? Da fliegen sie quer über den Ozean, da kommt's regional, aber es ist in Plastik. Also es gibt ja ständig diese Zwiespalte, in denen man ist, so was soll man jetzt richtig machen, aber einfach sich bewusst für irgendwas zu entscheiden und zu sagen, nee, ich kaufe jetzt einfach generell regional, dafür ist es halt in Plastik. Ja, mein Gott, dafür kaufe ich regional, es fliegt halt nicht über den Ozean. Irgendein Tod musste sterben,
ja. So
nach dem Motto. Ja. Ne? Und da einfach auch zu sagen, hey, ist okay, wenn du nicht alles richtig machen kannst, weil es kann niemand, wenn du in dieser Zivilisation überleben willst, dann musst du immer irgendwas falsch machen. Und dann einfach zu sagen, hey, das sind die Dinge, die will ich richtig machen. Und dann vielleicht peu à peu ein bisschen mehr davon machen, andere anstecken, drüber reden, kein Fingerpointing, ne? Auch da wieder, wenn jemand was macht, dann ist es gut, dass er das macht. Muss ich mir noch sagen, dass er 8 andere Sachen noch falsch macht. Und deshalb finde ich das echt schön als Schlussappell. Und deshalb Maggie, cool, dass du da warst.
Ja, voll
dass du
gerne.
So spontan hier warst und uns erzählt hast, so ein bisschen Einblick in dein Aktivistenleben. Mhm. Und deshalb sag den Leuten gern noch, wo finden sie dich, wenn sie mit allem, was du so an Projekten vorantreibst, up to date bleiben wollen.
Ja, voll gerne. Danke für die Einladung, dass ich ein bisschen erzählen durfte. Danke fürs
in mein
Zuhören,
Studio alle. Hier, ja, in München.
Genau, Spotfluencer Studio hier. Voll cool. Ja, danke dafür. Und man kann gerne natürlich auf Instagram und so weiter auf den Socials sich vernetzen. Magdalena Gschnitzer, wieder Schnitzer mit G vorne. Einfach vernetzen, voll gerne sogar. Und gerne auch die Sanus Planet Foundation mal anschauen. Vor allem, wenn ihr eine Organisation habt, die Unterstützung braucht. Also vernetzt euch mega gerne, schreibt mir einfach. Ich freue mich drauf. Könnt ihr auch eine E-Mail schreiben an Maggie, Maggy, @sanusplanet.org. Gerne einfach eine E-Mail schreiben und ich freue mich darauf, von euch zu hören und mich mit euch zu vernetzen. Dankeschön.
Sehr gut. Maggie Gschnitzer, meine Damen und Herren, für euch. Ihr findet auch alles in den Shownotes, alle Links müsst ihr euch nicht merken und runterschreiben. Einfach in die Box drunter gehen und draufklicken. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen auch. Und ihr wisst Bescheid, bleibt sauber und seid lieb zueinander. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi.
Bis dann.
Vielen Dank euch, dass ihr wieder so fleißig zugehört habt und bis zum Ende dran geblieben seid. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind, zu dieser Folge. Denn ich möchte mit euch mehr in den Austausch gehen. Und die Kommentarfunktion ist eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.